Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch den Römerbrief. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Römerbrief. Kapitel 1, wir lesen miteinander die Verse 16 und 17. Römer 1, die Verse 16 bis 17. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, wir danken dir für dein wunderbares und kostbares, herrliches Evangelium und für deine Kraft darin zum Heil und zur Rettung. Unser Herr, wirke nun in deiner Kraft des Evangeliums auch jetzt an jedem von uns, Herr, dass wir glauben und dass wir leben mögen. Herr, zu deiner Ehre alleine bitten wir all dies. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Nachdem der Apostel Paulus sich den Römern vorgestellt hat und seine persönliche Verbundenheit zu ihnen ausgedrückt hat, fängt er nun an, zu predigen. Fängt er nun an, die Wahrheit zu proklamieren, zu verkündigen, das große und herrliche Evangelium Gottes, und welch ein Segen, dass wir zuhören dürfen. Welch ein Segen, dass wir diese Worte bewegen dürfen. Und darum lasst uns Acht geben auf jedes Wort. Lasst uns freuen über Gottes Wort. Unser heutiger Predigttext, er beginnt mit dem Wort denn, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn, also Paulus begründet hier mit dieser Aussage, die er zuvor getroffen hat. Lesen wir nochmal Vers 15, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also Paulus ist bereitwillig in Rom, auch in Rom, das Evangelium zu verkündigen, denn er schämt sich des Evangeliums nicht. Gibt es denn da keine so Zurückhaltung und vielleicht ein Zögern bei dem Apostel Paulus? Ich meine, das ist Rom, das ist kein Kuhdorf im Nahen Osten oder keine Kleinstadt in Kleinasien, das ist Rom. Das ist die Hauptstadt des Römischen Reiches, das ist der Regierungssitz des Herrschers der Welt, des Kaisers, der sich als Gott verehren lässt. Rom, genannt die ewige Stadt, schon damals in der Antike eine Millionenstadt. Die Metropole, die Mutterstadt der Städte, das Zentrum der Macht schlechthin. Hier willst du das Evangelium verkündigen? Ist da denn keine Zurückhaltung geboten? Die ganze Stadt war voller römischer Soldaten. Ein falsches Wort und du bist einen Kopf kürzer. Hier willst du Christus verkündigen. Christus ist Kyrios, ist Herr. Der Herr über den Kaiser. Der Herr über alle Menschen. Bist du dir sicher, Paulus? Willst du nicht lieber still sein? Paulus sagt, ich bin willig, auch euch, auch in Rom, das Evangelium zu verkündigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Christus ist das Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft von dem Sohn Gottes, der Ewige, der Mensch geworden ist, geboren ist als Nachkomme Davids, um sein Leben zu opfern, um dann aufzuerstehen und eingesetzt zu werden als Sohn Gottes in Kraft, als Herrscher über alles, um alle zu retten und zu erlösen, die an ihn glauben. Und für diese gute Botschaft schämt er sich nicht. Und er sagt uns auch, warum. Und so hat diese Predigt heute zwei Punkte. Erstens, Paulus schämt sich nicht. Und zweitens, warum Paulus sich nicht schämt, was seine Gründe dafür sind. Also erstens, Paulus schämt sich nicht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das heißt, es ist ihm nicht peinlich. Es ist ihm nicht unangenehm. Das Evangelium ist nicht etwas, was er irgendwie geheim halten will oder verschweigen will. Er ist nicht zurückhaltend, nicht vorsichtig, nicht zaghaft, nicht scheu. Er ist mutig und frei und offen verkündigt er diese Botschaft Gottes. Er stellt sich dazu, ohne zu zögern. Er ist furchtlos und unerschrocken. Er schämt sich nicht. Dabei gibt es menschlich gesprochen so viele Gründe, scheu zu sein, an Paulus Stelle. Lieber mal leise zu sein. Denn was hat er schon um des Evangeliums erleiden müssen, des Evangeliums willen? Das Evangelium war doch die Ursache seiner beständigen Bedrängnis. Ständig, überall Verfolgung und Steinigung und Auspeitschung und Festnahmen. Und die Zeit würde ja gar nicht ausreichen, um alles aufzuzählen, was er gelitten hat. Und zwar um des Evangeliums willen. Menschlich gesehen würde man doch alles Verständnis dafür haben, dass er jetzt lieber mal schweigt. Es ist unangenehm, da wieder drüber zu reden. Denn wenn er davon spricht, dann weiß er, was ihn erwartet. Nämlich Verfolgung und Hass und Bedrängnis. Aber nein, er schämt sich nicht für das Evangelium. Obwohl es ihn so viel kostet. Und das versteht man heutzutage kaum noch. Warum? Weil das Evangelium, das verkündigt wird, ein verfälschtes Evangelium ist, ein billiger Abklatsch von dem eigentlichen heiligen Evangelium, das etwas kostet, wenn man es predigt. Das biblische Evangelium wird verachtet, aber dieser billige Abklatsch, diese Version, die heute verkündigt wird, daran nimmt niemand Anstoß, niemand ärgert sich daran. Diese Botschaft ist dann einfach nur, Gott hat dich lieb, so wie du bist, und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, und jetzt musst du doch nur noch den Jesus in dein Herz einladen. Und dann ist alles gut. Denn für dieses Evangelium wirst du nicht verachtet und wirst nicht verspottet. Aber das wahre Evangelium, ihr Lieben, das führt dazu, dass die Leute sagen, dass du ein Spinner bist, ein Irrer, ein Verrückter und ein Hassprediger, ein Fanatiker, ein Menschenhasser. Warum? Weil das wahre Evangelium zwei Dinge der Menschen angreift, zwei Dinge, die ihnen am liebsten sind, und sie werden fuchsteufelwild, wenn du sie angreifst in Bezug auf diese zwei Götzen, die sie haben. Und das ist ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstbestimmung. Denn, weißt du, die Menschen sagen, wir sind wunderbar, wir sind top, wir sind gut. Und da kommt plötzlich das heilige Evangelium, das aufsagt, ihr seid allesamt Sünder. Und die besten Werke, die du nur irgendwie ansatzweise meinst zu leisten, sind null und nichtig in Gottes Augen. Die Wahrheit ist, dass Gottes Zorn auf dir ruht und dass Gott dich in seinem Gericht ewig verdammen wird und dich in die ewige Hölle werfen wird, weil du böse bist. Du bist ein Sünder. Und der einzige Weg, einen Sünder wie dich und mich zu retten, war, dass Gottes Sohn kommen musste, um blutig hingerichtet, gekreuzigt zu werden, zu sterben an unserer Stelle, um den Zorn Gottes zu tragen, den wir verdienen. Und dein altes Leben in Sünde muss nun auch sterben, muss begraben werden, du musst neu geboren werden, denn das Leben, das du jetzt hast in Sünde, wird dich nur verdammen. Und so kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst vom Neuen geboren, aus Gottes Kraft. Und kehrst du nicht um, so ruht Gottes ewiger Zorn auf dir. Du musst Buße tun und dich abwenden von deinem alten Leben. Hinkehren zu Gott. Seht ihr, wie das Evangelium alles Selbstwertgefühl zunichte macht, pulverisiert, sodass nichts mehr übrig bleibt? Ja, und nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern auch die Selbstbestimmung, die den Menschen so lieb ist. Ich bin selbst mein Herr, mein Gott, und ich tue und lasse, was ich will. Und nun verkündigen wir, Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden nach 3 Tagen und aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes, und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist König, er ist Herr, und er verkündigt, so gebietet er nun allen Menschen an allen Enden der Erden, dass sie umkehren zu ihm und dass sie Buße tun, dass sie sich seiner Herrschaft unterwerfen und ihm hinfort dienen, weil er Herr und König ist. Und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Du musst umkehren von deinen eigenwilligen, bösen Wegen. Und du musst dich ihm unterwerfen und ihm gehorchen. Denn er ist Herr. Das Evangelium, in Wahrheit verkündigt, zerschmettert alles Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und Selbstliebe und Selbstbestimmung. Es macht alles zunichte, was der Mensch ist, und gibt Christus und Christus allein alle Ehre. Alle Ehre. Diese Botschaft, in Wahrheit verkündigt, ist ein Ärgernis, eine Torheit. Es ist ein rotes Tuch in den Augen eines sündigen Menschen. Petrus sagte einmal, was der Herr ihm aufgetragen hat und allen Aposteln, was sie verkündigen sollen. Wir finden es in Apostelgeschichte Kapitel 10, ab Vers 42. Da sagt Petrus, und er, der Herr Jesus, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen. Das heißt, mit Nachdruck, mit würdigem Ernst sollen wir das bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Und diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Wir predigen also beides, dass Christus der Richter ist für alle, die ihn verwerfen, aber dass er auch der Retter ist, der das ewige Leben schenkt und erlöst von allen Sünden, wenn man doch nur an ihn glaubt. Ihr Lieben, diese Botschaft wird gehasst. Und diese Botschaft zu glauben und zu verkündigen und sich nicht dafür zu schämen, das kostet etwas. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 10, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Das ist, was die Menschen von uns denken. Wir sind Narren, Verrückte. Sie verspotten uns, sie schütteln den Kopf. Es ist purer Hass, der einem entgegnet. Doch all das, was Paulus da erlebt hat, führt ihn nicht dazu, dass er sich des Evangeliums willen schämt. Nein, vielmehr rühmt er sich dafür. Und er weiß, dass er in einem Triumphzug daherschreitet und das Evangelium verkündigt, ohne sich zu schämen. Wisst ihr, alle Augen sind auf ihn gerichtet in Rom. Und er weiß, Christus hat es ihm gesagt, du musst auch vor dem Kaiser gestellt werden. Und so tritt dieser Paulus heraus wie der Gladiator Gottes in die offene Arena, ohne Waffengewalt, nur ausgerüstet mit dieser himmlischen ewigen Botschaft Gottes, das heilige Evangelium in seinem Mund. Vor den Augen des Kaisers und Roms, vor den Augen der Menschen. So sagt er in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16, da ist er in Rom und er spricht davon, wie das war. Und er sagt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Sie schämen des Evangeliums willen. Sie schämen Paulus willen. Und er sagt, aber der Herr stand mir bei. Und er stärkte mich. Wozu? Damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen es hörten. Können wir uns vorstellen, wie Paulus da stand, vor dem Kaiser, sich verantwortet hat, und er schämt sich nicht des Evangeliums. Hätte er geschwiegen, dann wäre er freigelassen worden. Aber er schämt sich nicht. Und er sagt, er erachtet sein eigenes Leben nicht der Rede wert, wenn doch nur das Evangelium der Gnade Gottes gepredigt wird. Er steht da felsenfest, absolut sicher, ohne auch nur einen Funken von Zweifel. Er ist bereit, alles auf sich zu nehmen. Schmach und Schande und Schmerzen zu leiden für das heilige Evangelium. In Rom, in der Hauptstadt des Weltreiches, zu predigen, Christus ist Herr. Nun, wenn wir uns das vor Augen geführt haben, dass Paulus sich nicht schämt um des Evangeliums, wollen wir uns fragen, was mit uns ist. Können wir diese Worte des Apostels mit einstimmen? Kannst du sagen, ich schäme mich nicht des Evangeliums willen. Ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nicht vor meinen Verwandten und Bekannten, vor meinen Nachbarn und Arbeitskollegen und Studienkollegen und Schülern und Nachbarn oder wer es auch immer sein mag. Schämst du dich nicht für das Evangelium? Oder ist das etwas, was dir so unangenehm ist, dass du es lieber versteckst und lieber nicht darüber sprichst, weil du dich fürchtest, was die Konsequenzen sein könnten? Der Herr Jesus sagte einmal, wir lesen das in Markus Kapitel 8, Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ihr Lieben, wir wollen nicht zaghaft und nicht schüchtern sein, wenn es um das Evangelium geht. Wir müssen furchtlos und mutig sein und frei und offen bekennen, dass Christus der Herr ist, was auch immer es uns kosten mag. Und sei dir gewiss, es wird uns mehr kosten. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber in unserer Gesellschaft wird gerade etwas, was man Cancel Culture nennt, das wird allen beigebracht. Schon den Schülern. Von klein auf an. Dass wenn du eine abweichende Meinung vertrittst, als was der Mainstream sagt, dass das nicht toleriert werden kann. Und dass man sich von Andersdenkenden distanzieren muss und dass du Kontaktschuld hast, wenn du das nicht tust. Alle abweichenden Meinungen müssen zum Schweigen gebracht werden und du verlierst deinen Job, wenn du nicht diese Ideologie hast, die sie vertreten. Das heißt, vor unseren Augen wird eine Generation herangezüchtet, die sich dann eines Tages gegen uns richten wird. Und es wird so kommen. Und die Frage ist, wirst du dich des Evangeliums schämen oder wirst du dazu stehen, was die Heilige Schrift sagt und es frei und offen und mutig aussprechen? Oder schämst du dich für das Evangelium? Aber nun lasst uns fragen, warum schämt sich der Apostel nicht für das Evangelium? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Warum schämt sich Paulus nicht? Ab Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also Paulus schämt sich nicht, warum? Weil das Evangelium Gottes Kraft ist. Für Paulus ist diese Botschaft, die er predigt, nicht irgendetwas bloß Theoretisches, sondern etwas real Erfahrbares. Eine Botschaft, die tatsächlich Kraft erweist. Es ist keine tote Religion mit kraftlosen Riten. Es ist etwas Gewaltiges, etwas Mächtiges. Gottes Kraft zum Heil. Man könnte auch übersetzen zur Rettung. Die Kraft Gottes, Menschen wieder ganz heil zu machen, sie zu befreien, von all dem, was die Sünde zerstört und ruiniert hat, Menschen wieder vollkommen heil zu machen. Wir Menschen haben keine eigene Kraft dazu. Wir sind kraftlos. Paulus beschreibt das zum Beispiel in Römer Kapitel 5, Vers 6. Da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Wir hatten keine Kraft in uns selbst, und zu befreien aus der Sünde und aus dem Tod und aus dem Fängnis Satans. Wir waren kraftlos. Wir hatten nichts in uns, was irgendein Vermögen wäre, Gott zu gefallen. Keine Fähigkeit, keine Kraft, nichts, um zu Gottes Ehre zu leben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, sagt Paulus. Da ist keiner, der Gott sucht. Wir haben keine Kraft, Gottes Gesetz zu halten, noch so zu leben, wie es Gott gefällt. Und darum musste Gott seine Kraft an uns anwenden. Seine allmächtige Kraft, geistlich Tote zum Leben zu erwecken und zu befreien von all der Sündenlast, die auf uns liegt, und sie hinfortzutragen und zu erfüllen mit seinem Heiligen Geist, uns inwendig zu erneuern, das heißt das steinerne, gottlose Herz rauszureißen und uns ein fleischernes Herz zu geben, das ihn nun liebt und seine Gebote halten will. Es ist seine Kraft. Und es ist seine Kraft, die dann uns bewahrt durch alle Anfechtungen und alles Leiden, durch alle gottlosen Mächte hindurch in dieser Weltzeit zu bestehen im Glauben. Wie Paulus dann sagt in Römer 8, ab Vers 37, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Kraft Gottes ist so gewaltig, dass sie uns bewahrt bis ins ewige Leben hinein und uns verherrlichen wird. Diese Kraft ist erlebbar, erfahrbar, und zwar nur durch das Evangelium. Und darum kann Paulus sagen, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden. Wie sollte ich mich schämen für die Botschaft, die die Erlösung ist, für alle, die da glauben, wo Gott seine Kraft erweist zur Rettung. Und zwar jedem Glaubenden, sowohl der Juden, eines Juden als auch eines Griechen, ja aller Juden und aller Griechen, die da glauben. Zuerst wird es dem Juden verkündigt, denn Christus ist Jude gewesen. Er ist zunächst als Erlöser für sein eigenes Volk erschienen. Und Paulus ging auch als erstes immer in die Synagogen. Aber dann wendet sich das Evangelium auch an alle Nationen und alle sollen hinzugetan werden zu dem gläubigen Volk. Griechen, alle Nicht-Griechen, also hier wird unterteilt zwischen Juden und Griechen, weil damals in der Antike alle Nicht-Juden als Griechen bezeichnet wurden. Es meint alle Menschen und achte genau darauf, was hier steht. Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Wenn wir das doch nun zu Herzen nehmen würden, was hier steht. Weil so mancher vielleicht auch unter uns sagt, ja, aber gilt diese Botschaft auch mir? Demjenigen vielleicht, dem, aber auch mir? Ist das, was Gott hier sagt, gilt es auch mir, dass er auch mich retten will? Man, Paulus führt das später in Römer 10 noch etwas weiter aus und da heißt es ab Vers 8, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Hast du das gehört? Ist das in dein Herz gedrungen? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, auch dir gilt diese Botschaft. Rufst du den Namen des Herrn an, dass er dich retten möge? Glaubst du in deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckt hat aus den Toten? Das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der da glaubt. Und möge es so sein, dass du glaubst und dass du diese Kraft Gottes erlebst. Du hast keine Entschuldigung. Diese Botschaft gilt auch dir, wenn du doch nur seinen Namen anrufst, wenn du doch nur glaubst. Nein, wie sollte man sich schämen? Ganz im Gegenteil, wir rühmen uns dieser Botschaft. Paulus erklärt dieses Wunder des Evangeliums noch näher in Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Unser Problem ist, dass wir eben nicht gerecht sind. Wir sind ungerecht. Und Gott hasst alle Ungerechtigkeit und als gerechter Richter muss er uns gerechterweise verdammen. Er muss uns richten. Und weil unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht ausreicht, dass wir gerecht vor ihm dastehen würden, muss Gott selbst seine Gerechtigkeit offenbaren. Denn unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus. Sie ist null und nichtig. Die Heilige Schrift sagt, wie es ein mit sie, unsere Gerechtigkeit, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein mit Kot beflecktes Kleid. Das ist, wie Gott es sieht. All deine besten Werke, das, was du für Gerechtigkeit hältst, ist für Gott wie Kot. Widerlich. Und weil unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht ausreicht, hat er nun seine Gerechtigkeit offenbart. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Von Gott kommt die Gerechtigkeit, die ihn zufriedenstellt, die er uns anrechnet. Es ist seine Gerechtigkeit, die er uns, den Gläubigen, schenkt, auf das wir leben können. Paulus schneidet das hier nur ganz kurz an und führt es dann länger aus in Römer Kapitel 3. Ich lese mal vor, ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Also wir alle sind ungerecht und müssen gerechterweise verurteilt werden. Doch Gott ist erschienen und hat seine Gerechtigkeit offenbart, indem er Christus an unserer Stelle die gerechte Strafe zukommen lässt. Um nun alle, die an diese gerechte Strafe Gottes an Christus glauben, an unserer Stelle in gerechter Weise zu rechtfertigen, auf dass wir vor Gott gerecht dastehen, tadellos Vergebung all unserer Schuld haben und Gott uns nun annimmt, dass wir vor ihm gerecht dastehen. Paulus sagt in Römer 4, Vers 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, ab Vers 8, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne, um in ihm gefunden zu werden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus Gesetz ist, so als hätte ich Gottes Gesetze gehalten, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Oder Paulus predigte in Apostelgeschichte 13, ab Vers 37, der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht, Christus. So sei euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Durch den Glauben gerechtfertigt an Christus wird uns die Gerechtigkeit Gottes, die er offenbart hat, zugeeignet. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glaube zu Glauben. Aus Glauben wirst du gerechtfertigt und zwar zum Glauben, hin zum Glauben, dass du hinfort im Glauben an Christus lebst. Wie Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir werden gerechtfertigt, sodass wir leben dürfen, hin zum Leben im Glauben an diesem Christus, nicht mehr für uns selbst zu leben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist die nächste Aussage, die Paulus hier fällt. Denn wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus hatte ja bereits in Vers 2 zuvor, erinnere dich, gesagt, dass dieses Evangelium schon vorher von den Propheten vorausgesagt wurde, angekündigt wurde. Und so zitiert Paulus hier aus dem Propheten Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine Stelle, die übrigens dreimal im Neuen Testament zitiert wird. Einmal im Galaterbrief, im Hebräerbrief und auch hier im Römerbrief. Im Galaterbrief heißt es zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also woher stammt dieses Wort? Aus Habakkuk Kapitel 2. Und was ist der ursprüngliche Kontext? Nun, Habakkuk war verwirrt und er war verzweifelt, denn überall im Land war Ungerechtigkeit. Die Gottlosigkeit hat das ganze Land ergriffen. Israel war abgefallen vom Glauben. Und unser fragt der Gott, wo bist du? Habakkuk fragt, warum greifst du nicht ein? Wenn du doch gerecht bist, warum tust du nichts? Und Gott antwortet darauf, er wird etwas tun. Er wird Babylon senden und Babylon wird sein Volk richten und wird es verschlingen. Aber Habakkuk ist nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort und auch das verwirrt ihn wieder. Und er sagt, wie kannst du nun ein Volk senden, das noch ungerechter und noch böser ist und du willst sie einsetzen, um dein Volk zu richten? Sie sind bösartig und brutal und stolz und so sagt er, ist er wie ein Wächter auf einer Mauer und er will von Gott eine Antwort, wie das sein kann. Und Gott sagt ihm letztendlich, nimm eine Tafel und schreib etwas darauf, was in Zukunft geschehen wird. Ich werde alle Nationen richten und sie werden alle untergehen. Ich werde das Böse ein für alle Mal richten in Gerechtigkeit. Aber bei all dem wird der Glaubende, der wird leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich werde alle Nationen richten. Alle werden in meinem Zorn untergehen. Aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Und so hat Habakkuk hier schon das Evangelium gehört. Diese frohe Botschaft, dass alle Nationen das Gericht Gottes verdienen. Aber die unter den Nationen, die da glauben, sie werden leben. Rom wird untergehen in all seiner Ungerechtigkeit und Bosheit. Aber die, die glauben, die werden gerettet werden. Und so schreibt Paulus in Römer Kapitel 5 ab Vers 7. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass Gottes Zorn kommt über diese Welt, aber dass alle, die glauben, gerecht sind vor Gott und dass sie leben werden. Ewig leben. Nein, für diese Botschaft schämen wir uns nicht. Diese Botschaft ist unser größtes Glück. Diese Botschaft ist unsere Rettung. Diese Botschaft ist unser Ein und Alles, denn ohne sie, ohne diese Kraft Gottes zur Rettung und Rechtfertigung, wären wir für ewig verloren. Und so lasst uns Christus und so lasst uns das Evangelium rühmen und es genießen. Lasst uns glücklich sein in ihm und uns freuen und jubeln über solch einen Erlöser. Und lasst uns beten, dass der Herr, unser Gott, uns auch heute neu stärkt, auch wenn wir zum Herrn mal an seinem Tisch kommen. Lasst uns beten, dass er uns geistlich inwendig stärkt, denn das Evangelium ist ja Gottes Kraft. Lasst uns beten, dass dieses Evangelium, das wir veranschaulicht sehen im Herrn mal, dass es uns neu kräftigt. Kraft aus dem Evangelium und Kraft für das Evangelium, mutig zu sein und uns nicht zu schämen. Lasst uns flehen, dass er uns neu mit der Kraft aus der Höhe, mit seinem Heiligen Geist erfüllt, um mutige Zeugen zu sein, da, wo der Herr uns hingestellt hat, dass wir glauben und diesen Glauben, dieses Evangelium verkündigen, dass wir uns seiner nicht schämen, sondern als Gerechte leben, jetzt schon, aus Glauben zu Glauben, für ihn leben und ihn allen Menschen bezeugen, weil er es wert ist. Möge er uns seine Gnade und seine Kraft dazu schenken. Amen. Amen.